Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
An dieser Stelle, bevor es losgeht, wollte ich mich einmal bei allen bedanken, die hier diesen Podcast möglich gemacht haben. Dieser Podcast ist ein Projekt, was ich angefangen habe in der Corona-Zeit, und alle Gäste, die hier mitmachen, machen das, weil sie wirklich Spaß und Freude haben am Schlagzeugspielen und am Musik machen und vor allem am Reden darüber. Und das ist nicht selbstverständlich, dass da jeder mitmacht, und ich bin nach wie vor wirklich total begeistert und froh darüber, wie viele Kollegen hier mitgemacht haben. Es sind mittlerweile knapp 50 Folgen, und ein großer Dank geht auch an euch da draußen raus, denn es sind mittlerweile fast 1000 Zuhörer und über 10.000 Streams. Das ist eine ganze Menge. Damit hätte ich nicht gerechnet, und das ist Wahnsinn. Dieser Podcast ist nach wie vor nicht irgendwie querfinanziert. Wir haben zwar eine kleine Unterstützung von Agna von Zeit zu Zeit, aber ansonsten trägt sich das hier alles selber. Und darum würde ich euch bitten, diesen Podcast weiterzuempfehlen, vielleicht auch einfach mal bei Instagram oder bei Facebook oder bei Twitter oder sonst wo, meinetwegen auch gerne bei TikTok, zu teilen. Außerdem wäre es total lieb, wenn ihr diesen Podcast sowohl bei Spotify als auch bei iTunes mit 5 Sternen bewerten würdet. Das hilft uns dabei, dass der Podcast hier noch sichtbarer wird und noch mehr Leute davon Wind bekommen. Naja, nun habe ich aber genug geredet. Wie gesagt, ich bedanke mich wirklich bei euch von Herzen und wünsche euch jetzt von genau dem gleichen Herzen viel Freude bei diesem Trommeltalk. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trommeltalks. Und heute habe ich hier zwei ganz besondere Gäste. Zum einen habe ich den Kuhglocken-Weltmeister von 2008. Ich glaube, nach wie vor amtierend, weil es gab gar nicht so viele Kuhglocken-Weltmeisterschaften. Und wenn man der Beschreibung bei YouTube glauben darf, ist er der schnellste Kuhglockenspieler der Welt. Ich begrüße an dieser Stelle Mr. Erik Harrings. Hallo, Erik.
Hallo.
Aber Erik ist nicht der einzige Gast. Ich habe auch noch einen zweiten Gast hier. Und da wir heute über Kuhglocken sprechen und über Cowbells sprechen, habe ich noch den Benedikt Hesse eingeladen, der, ja, man könnte es so sagen, einen kleinen Cowbell-Fetisch hat. Ich glaube, ich kenne keinen, der mehr Cowbells besitzt als der Benedikt. Wie viele Cowbells hast du eigentlich, Benedikt?
Ja, das kann man nur schätzen, aber bestimmt ja, an die 12.
Das ist schon gut, wenn das mit "das kann man nur schätzen" anfängt. Ja, und ich bin ja Felix Kraft, und ja, wir sprechen heute über Cowbells.
Ja, hallo.
Ja, hallo erstmal, ne? Würde ich sagen.
Hallo.
Ich fange mal das so ein bisschen an. Ich habe nämlich mal geguckt bei Wikipedia, was da eigentlich zu Kuhglocken steht. Und das finde ich ziemlich lustig. Also zum einen finde ich sehr lustig, dass wenn man unter Cowbells im Englischen nachguckt, kommt da auch Almglocken vor. Und im Deutschen steht da Kuhglocken, auch Herdenglocke, ist ein Aufschlag-Idiophon in Form einer handlichen, trapezförmigen, rechteckigen oder bienenkorbförmigen Kuhglocke ohne Klöppel aus Eisen, Kupfer oder Messing von 10 bis 20 oder mehr Zentimetern Länge. Ich habe gedacht, ich mache diese grandiose Einleitung und lehne mich jetzt mal zurück und lasse euch einfach reden. Aber
gibt es keine aus Papier? Oder aus Porzellan? Also wenn der Benedikt 12 Kuhglocken hat, dann hat er doch richtig viel Erfahrung.
Ja, also ich habe mich da neulich mal beschäftigt. Wir haben ja in Köln also die ältesten Kuhglocken der Welt. Ne? Und zwar in dem japanischen Museum. Und da war ich schon zweimal und habe mir die angeguckt. Die sind auf 2000 Jahre vor Christus datiert. Könnt ihr euch das vorstellen?
Also, gab es da schon Kühe?
Da gab es, ja, die waren aber sehr klein, so wie Hunde.
Das ist verrückt.
So, Urkühe. Das. Ja, das ist schon Wahnsinn. Ne? Und die wurden ja, eigentlich sind Cowboys, könnte man sagen, GPS-Tracker. Ne, dafür wurden die eigentlich benutzt, ne, damit man die Kühe aus weiter Distanz hören kann. Ne? Und ich glaube, heutzutage innerhalb von Percussion und Schlagzeug sind sie auch noch wie ein GPS-System. Ne? Man hört die ja so offensichtlich in der Musik.
Das ist schon mal ziemlich gut. Aber die, diese Kuhglocken da im Japanischen Museum, sind das Kuhglocken oder sind das Kuhmusik-Kuhglocken?
Nee, die sind also tonal gestimmt und wurden in einem Tempel zur Zelebrierung von bestimmten Riten oder so gespielt. Ja, also im Prinzip hat man da schon aus dieser Kuhglocke dann irgendwann Musikinstrumente gemacht.
Ja, das kommt bei Wikipedia auch vor, dass das in vielen Kulturbereichen tatsächlich sehr frühe Formen von Musikinstrumenten sind, die quasi tonal gespielt werden. Also nicht unbedingt in der tonalen Form und Art und Weise, wie wir das haben mit dem wohltemperierten Klavier, aber quasi als Melodieinstrument benutzt wird, was ja am Schlagzeug eher selten der Fall ist. Ne?
Also ich habe mal darüber nachgedacht, wie Kuhglocken, also wie ich denen das erste Mal begegnet bin. Und das war auch dieses, kennt ihr dieses Neil Peart Solo von Buddy Rich Memorial Konzerten, da hat er diese drei Kuhglocken und da macht er zum Beispiel auch sowas Melodisches. Das fand ich früher so tierisch geil. Noch immer. Mhm. Ist auch Melodie. Mhm.
Ich versuche mal so ein bisschen Struktur hier reinzubringen.
Ja, bitte.
Vielleicht sollten wir als erstes mal durchgehen, was es für verschiedene Arten von Cowbells gibt. Also wir hatten jetzt hier diese Rock-Cowbell, dann fällt mir ein Mambo-Bell oder eine Salsa-Bell, Cha-Cha-Cha-Bell, Agogo-Bell zum Beispiel.
Ja, das sind ja schon keine Cowbells mehr in dem Sinne, ne? Aber man kann, glaube ich, die so grundsätzlich, also diese typische Kuhglocke, kann man ja abdämmen. Oder nicht abdämmen. Ne, so im Latin-Bereich kennt man sie ja auch, ne, so in verschiedenen Größen. Da wird ja dann werden ja so diese Figuren draufgespielt. Und ich habe zum Beispiel das erste Mal so eine Cowbell wahrgenommen durch Steve Gadd. Und er hatte ja so eher so einen trockenen Sound. Ne? Hat das auch so, ich glaube, die hat ja auf seiner Bassdrum geschraubt und hat dann so seinen Mosambik da drauf gespielt.
Ja.
Und ansonsten weiß ich nicht, ne? Ist jetzt Geschmackssache, ne? Oder ob man jetzt so einen trockenen Sound hat oder eher so einen offenen. Ich habe meine dann immer total abgeklebt.
Ja, du hast eher so eine Steve Gadd Kabel, auch bei deinem Solo, habe ich gesehen, ja, ja. Ne? Im Internet. Ja.
Ja, genau, richtig. Ja.
Und das ist
leider nach 20 Jahren diese Isolierung abgefallen, genau bei dem Take. Da war ich sehr traurig nachher.
Ja. Und das wäre jetzt auch so meine zweite Wahrnehmung gewesen, dieses Steve Gadd Kabel. Da gibt es halt dieses Siljan Day Video, wo der keinen Bart hat, irgendwie so in den 80ern. So, ne? Und da macht er ja dieses von oben nach unten und so und diese tierischen Sachen. Ja, und so im Latin, da werden die ja, also so im traditionellen Latin, da sind die ja nicht so abgeklebt, sondern klingen da wirklich krass nach. Ich habe auch so einige von diesen JCR-Cowbells aus New York. Da war ich übrigens auch mal in der Werkstatt in der Bronx. War echt geil. Das war hochinteressant. Gibt es leider nicht mehr. Der Inhaber ist dann irgendwann vor ein paar Jahren verstorben. Das war so neben dem alten Yankee Stadium. Und der hat nur Kuhglocken gemacht und die sind dann in der ganzen Welt, gerade unter den Latinos, sehr legendär. Ne? Und die sind gar nicht so clean. Ne? Also das erste Mal, als ich so eine JCR-Cowbell gehört habe, dachte ich, oh, die klingt ja jetzt ja gar nicht so gut irgendwie. Ne?
Ja,
und
die, und klingt gar nicht so gut.
Ja, weil die so Obertöne haben, ne? wie bei so einem alten Carbecken oder sowas. Ne? Das hat dann mehr Spektrum so irgendwie, aber kommt dann darauf an, was man haben will. Will man diesen klinischen, glatten Ton irgendwie oder diesen abgedämpften Ton oder steht man da drauf, dass da mehr passiert, ne? Dass es da verschiedene Frequenzen gibt.
Erik, nutzt du denn oft eine Cowbell bei Grooves oder so selber?
Also früher, damals, da beim Xa Fischer Trio zum Beispiel, da habe ich tatsächlich ein paar Stücke, die auch benutzt. Basierten so ein paar
auch ein, drauf. Ein Mengenwasserstück gab es auch, ne? Wo du, glaube ich.
Ah ja, stimmt. So ein 7/8 auf der Kuhglocke, ja. Ja. Stimmt.
Den fand ich damals stark. Ja. Das war auch so eine Steve Gadd abgedichtete, totgemachte Kuhglocke. Weil ich habe so in Proben habe ich öfters mal die Erfahrung gemacht, versucht eine Cowbell zu spielen, dass andere Mitmusiker das oft zu aufdringlich finden irgendwie. Und man muss das schon irgendwie ganz dezent einsetzen oder halt so in so einem Rock-Zusammenhang ganz brachial einfach Viertel durchdengeln. Aber ist nicht immer ganz leicht, finde ich, so eine Cowbell irgendwie gerade in so einem Pop-Rock-Zusammenhang einzubringen.
Ja, als Groove, klar, das ist schon sehr speziell. Ne? Da muss der Song ja auch irgendwie für gemacht sein. Da muss irgendwie passen. Also ich finde es halt in dem Bereich, ja, wenn es schon so ein bisschen Latin angehaucht ist, ne? Oder wenn man dieses Feel so ein bisschen haben will. Also tatsächlich funktioniert dieser Mosambik ja ganz gut.
Ja.
Oder ne, also so eine Figur, die dann eine Basis bildet, aber dann spielt man halt dann doch irgendwie ja nichts Klassisches, sondern irgendwie so eine Art Funk-Groove. Oder gerade für Funk oder man muss ja sich nur mal Steve Gadd anhören. Der hat zum Beispiel auch bei Spain immer diesen Part. Und so weiter hat er sein Kuhglockending da gespielt. Das habe ich mir früher mal rausgehört. Und ich fand das unfassbar. Ne? Und dann noch teilweise die Akzente dann aber dann auch mitgenommen. Aber er hat natürlich, das habe ich erst später gemerkt, immer, wenn es irgendwie Samba-Latin-mäßig wird, ne, hat Steve Gadd sich relativ einfach gemacht und hat immer seinen Mosambik gespielt. Ne? Diesen. Immer dieses Ding in verschiedenen Varianten, aber eben dann immer mit der Cowbell.
Ja.
Das fand ich schon irre.
Also ich glaube, es ist hilfreich, wenn man ja solche linearen Patterns, wo auch noch was auf der Snare passiert, so, ne, was so ein so Stickings halt da drauf spielt. Wenn du jetzt so das auch mal in einem Rock-Pop-Kontext einbauen willst, wenn du einfach versuchst, so einen normalen Rockbeat da drauf zu spielen, dann fehlt da so ein bisschen was. Ne? Das muss schon so ein dichteres Gewebe sein, weil die Cowbell, die ist ja viel trockener als so ein Becken oder auch ja, als genau. Die Hi-Hat. Genau. Ne?
Ja. Ich hätte jetzt ein paar schöne Hörbeispiele, aber das können wir jetzt ja gar nicht hören.
Doch, können wir. Hier ist die Stimme aus dem Off und der Erik war so lieb und hat mir ein paar Songbeispiele von sich zugeschickt und da hören wir jetzt einfach rein. Bei dem Sound, Erik, von den Sachen, da ist ja die Cowbell echt super trocken. Du hast die komplett abgeklebt oder wie hast du den Sound so trocken gemacht?
Ja, ich habe die ziemlich abgeklebt. Also weiß gar nicht mehr.
Kein Schaumstoff drin oder?
Nee, drin jetzt nicht, aber ich glaube, ich habe schon oben drauf richtig so Tempo und Gaffer, wenn ich mich richtig erinnere.
Das Gaffer muss ja bei so einer abgeklebten Cowbell schon so in die Jahre kommen, ne? Dass er schon so ein bisschen abblättert und wie so eine Schicht dann ergibt.
Ja, die war nachher steinhart. So, ne? Das ist dann auch bei diesem Experiment da, ne? Meine komische Ein-Mann-Kuhlocken-Weltmeisterschaft. war ich nur so ein Soundcheck für, hat ein Kumpel die Kamera drauf gehalten. Und da ist dann tatsächlich das abgebröckelt. Das war so alt schon, das war schon fest. So verbackt. Verpappt.
Zum Thema abgedämpft finde ich auch ganz cool hier bei der Meinl-Cowbell, diese Mike Johnson-Cowbell, da haben die sich tatsächlich was überlegt. Und zwar sind da so kleine Magnete dabei. Und die kann man einfach auf die Cowbell drauf machen. Dann halten die und je nachdem, wo man die positioniert, dämpft man damit die Cowbell etwas mehr oder etwas weniger. Beziehungsweise man macht die ab und dann klingt die auch wieder komplett offen.
Ja.
Das finde ich tatsächlich echt eine ganz schlaue Idee, hätte man auch früher drauf kommen können. Und man kann das eigentlich mit jeder Cowbell machen. Also einfach ein Magnet nehmen und dann kannst du die so dämpfen, wie du willst und du hast dieses Gaffer-Tape-Zeug nicht mehr. Obwohl das mit dem Gaffer-Tape ja auch eigentlich ganz nett ist. Wenn dann die Kaube so komplett verbackt ist. Und es gibt hier von Meinl auch so extra Magnete, die man auch kaufen kann. Das kann man wirklich gut auch benutzen, um ein Becken etwas stärker zu dämmen und zu dämpfen. Aber man kann da wirklich jeden Magnet nehmen, den man will, im Endeffekt.
Ja.
So was Modernes gab es damals noch nicht.
Auch wenn du so einen Einkaufszettel oder sowas dir irgendwie aufs Becken hängen willst oder was, ne? Kannst du ja gut. Das ist ja Magnet, ne? Aber ich wusste gar nicht, dass das Becken so magnetisch ist. Also das hält richtig.
Bei dem Becken stimmt, da ist es nicht magnetisch, da ist es so, du hast, also das sieht man jetzt natürlich, ist ja ein Podcast, da hast du zwei Magneten und du kannst ein Magnet oben drauf machen, das andere unten und dann ist das Becken quasi dazwischen, ne? Und was jetzt hier von Meinl ist so, die haben zwei unterschiedliche Magnetgrößen, also einfach von der Masse her, das eine ist so ein ganz kleiner, dünner Magnet, der ist sehr leicht und der andere ist doppelt so dick. Und dadurch kannst du auch nochmal das variieren. Und auch am Becken ist das cool, je nachdem, wo du das hinmachst, hast dann halt, schwingt das Becken mehr oder weniger und du kannst das sehr fein dosieren. Also das ist einfach so, das ist tatsächlich echt ganz, ganz cool. Habe ich irgendwann mal, als ich abends wieder nachts auf irgendwelchen Seiten, nicht die, die man jetzt vielleicht denkt, rumgesurft habe, so komische Schlagzeug-Fetisch-Seiten, habe ich dann geguckt. Und da habe ich diese Magneten gefunden, habe ich die sofort bestellt. Und das ist, also neben diesen komischen Spanngummis für die Spannreifen, wo man irgendwelche Rasseln oder so auf die Snare oder so fixieren kann, finde ich, ist das die zweite super Entdeckung, die ich im letzten Jahr gemacht habe.
Ah.
Finde ich total gut. Kann ich wärmstens empfehlen.
Ja.
Genau. Benedikt, ich habe vielleicht aber eine Frage an dich, weil du ja auch echt viel Cowbell spielst und du spielst ja vor allem auch Cowbell so in Latin-Zusammenhang. Was für unterschiedliche Cowbells hast du, wenn du 12 oder mehr Cowbells hast? Heißt das, du hast mehrere von der ähnlichen Bauart oder von dem ähnlichen Typ oder hast du wirklich 12 komplett unterschiedliche Cowbells?
Also ich habe eine Reihe von diesen JCR-Cowbells, ne? Da gibt's also so eine Mambo, eine Bongo-Bell und zwei Shatcha-Bells. So, ne? Und wenn ich jetzt so Latin-Jazz spiele, dann würde ich mir immer so eine Shatcha-Bell und eine Bongo- oder Mambo-Bell. Wobei da die Differenzierung habe ich auch jetzt nie so ganz verstanden. Also die eigentliche Bongo-Bell ist ja das, was der Bongo-Spieler dann in der Hand hält, ne, so eine recht große Bell. Aber so am Drumset, also ja, ich mache ja auch keinen traditionellen Latin, da nehme ich so ein bisschen das, was mir gefällt.
Aber die Unterscheidungen sind, weil ich da auch immer so meine Probleme mit habe, die sind ja auch nicht so ganz klar, weil ich auch gesagt hätte, die Cha-Cha-Bell ist so eine, ist die kleinere, höhere.
Ja, das auf jeden Fall, also das kann man mit Sicherheit sagen, dass die Cha-Cha-Bell klein ist, ne? Und bei den anderen, die überschneiden sich, glaube ich, schon mal. Also ist ja genauso wie ein Reitbecken. Da gibt es ja auch welche, die spielen 18 Zoll Reitbecken und welche, die in 24er spielen und die machen dann beide Jazz oder sowas, ne? Also deswegen, das überschneiden sich. Ich habe noch ein paar spezielle Cowbells. Einmal von, die heißt Mini Morph von diesem Typen, der hatte so Federn dran geschweißt und so. Das habe ich irgendwie über den Billy Martin von Medeski Martin Putt entdeckt. Und der hat sowieso an seinem Set so eine riesige Cowbell. Also die ist ziemlich groß und hat so einen sehr speziellen Sound, weil alles so mit vibriert und raschelt und so.
Hast du da das eins der letzten Soli gesehen von Dan Majo?
Ja, der das hat die auch, ne? Ja.
Weil der spielt, glaube ich, auch genau diese, genau, und spielt da auch dann so Melodien drauf. Mega abgefahren. Also der macht ja dann auch immer irgendwelche analogen Effekte drüber, dass es nochmal dann verzerrt ist und so, ne? Und verfremdet ist. Aber das ist auch total abgefahren. Mega geil.
Ja, ich habe die in meiner eigenen Band auch einfach mal so als Cowbell gespielt, weil das ja meine Band ist. Da hat der Perkussionist auch irgendwann gesagt, man kannst du nicht mal so eine normale Cowbell spielen. Also ich finde diese Mini-Morph, heißt die, finde ich schon krass. Also die jetzt so ins Set zu integrieren, weil die so vielschichtig ist, die könnte man eigentlich auch als einzelnes Instrument spielen für so eine Performance. Also da kann man auch, ist so ein dünner Draht ist da noch verschweißt und da kannst du mit so einem Streichbogen auch drüber streichen und da so Horror-Sounds machen und so, ne?
Ja, wie geil.
Das ist ein spezielles Teil auf jeden Fall. So, ne? Ich habe mal einen Auftritt hier im Kölner Loft gespielt, da kann man die auch sehr gut benutzen, da kann man so moderne Jazz-Loft-Sounds machen. Ja.
Die ganzen Sachen, die wir hier auch so erwähnen, die verlinke ich auch natürlich unten wieder in den Shownotes. Also kannst du mir vielleicht nachher auch ein paar Links schicken zu den Sachen, weil die kriegt man wahrscheinlich nicht so ohne weiteres bei Thomann oder so, wenn man sich da mal erkundigen will. Ja, kannst du mir am besten Links schicken, dann würde ich das auch unten in den Shownotes verlinken, wer da weiter Interesse hat für Recherchen.
Na, und was ich auch richtig, ich habe auch so ein paar afrikanische Cowbells. Die kann ich mal gerade ins Bild halten. Die ist auch ziemlich groß. Die ist aus Ghana.
Boah, was für ein Riesending.
Und die ist auch richtig schön
recht trocken. Ja, die klingt ganz anders. Ne? Die klingt ja, die klingt so ein bisschen wie verstimmt. Ne? Die klingt schön rotzig irgendwie.
Na, aber je nachdem, wo du die anspielst, also klingt die auch, die kann auch nach einer trockenen Steve Gadd Glocke klingen. So, mhm. Ne? Also die finde ich gut und die muss man, also die hat ja keinen Bell, die mache ich mir in
spiel
so.
Spiel nochmal an, halt doch nochmal ans Mikro. Ja, schön. Klingt ja, auch mit den Händen ganz gut.
Ja.
Wie befestigst du es? Wie machst du die fest am Schlagzeug?
Also da habe ich einfach so einen Geigenbeckenständer, wo ich dann den Geigen rausmache und da kommt dieser Stachel dann rein. Und dann ist die an einem Ständer so dran, quasi, ne?
Das heißt, da, wo der Galgenarm wäre normalerweise, machst du das dann?
Da ist dieser Stachel drin, so. Ne? Und dann kannst
und
du
das den, hält?
Das hält, ja. Ah.
Echt? Ah ja, okay.
Ja.
Weil das ist ja so bei den etwas besondereren oder traditionelleren Cowbells ja öfters der Fall, dass die eigentlich dafür gedacht ist, dass man die in der Hand hält und das dann irgendwie am Schlagzeug zu befestigen, ist oft gar nicht so einfach, ne?
Ja, ich finde das sowieso interessant, wie und wo man die die Cowbells am Schlagzeug befestigt. So, also für mich ist ja das, was so Steve Gadd da macht, dieses klassische Ding da auf der Bassdrum, das ist so ein bisschen wie ja wie Home, so, ne? So zu Hause, also das ist einfach geil, wenn da die Cowbell ist. Aber manchmal geht das ja auch nicht so gut wegen der Mikrofonierung, ne? Wenn man wenn du zum Beispiel so ein Mikrofon mitten da reinsteckst noch oder so, dann hast du da nur Cowbell drauf quasi. Und man kann ja bestimmt, also wenn die Cowbell über dem Standdom ist, dann hast du ja wieder mehr Flexibilität, um das Standdom zu integrieren. Ne? Diese klassische Position auf der Bassdrum, die limitiert ja in gewisser Weise auch.
Ja. Das heißt, du spielst sie entweder auf der Bassdrum oder rechts irgendwo montiert.
Genau, und wenn ich eine zweite spiele, dann spiele ich die so neben der Hi-Hat.
Mhm.
Ja.
Erik, du hast die. Wie ist das denn nochmal bei deiner Weltmeisterschaft? Wo hast du den da aufgebaut?
Oh.
Da ist sie, glaube ich, auch.
Weiß gar nicht. Entweder seitlich oder auf der Bassdrum.
Ah, nee. Über dem Hängetom, Erik.
Oh, über dem Hängetom. Ah ja, stimmt. Da hatte ich die auch eine Zeit lang. Stimmt, ja.
Das ist auch sowieso ein geiles Setup, was du da spielst. Da ist links oben auch noch ein Tom.
Ja.
Das lohnt sich auch. Dieses Video werde ich auch auf jeden Fall verlinken.
Oh Gott. Auf meinem Schrott-YouTube-Kanal meinen 34 Followern.
Das ist super. Das mache
ich glaube, ich habe da auch nichts mehr gemacht seit 30 Jahren oder keine Ahnung. Aber warum nicht? Warum nicht, Felix? Ne, warum nicht? Ein bisschen Spaß muss sein.
Kennt ihr diese Piet Engelhardt Cowbells? Da habe ich leider keine von, aber das sind auch solche, die irgendwelche Federn da dran geschweißt haben und so krasse Sachen. Der habe ich mal bei dem Roland Peil gesehen. So, ne? Also so Cowbell-Fusionen quasi.
Genau, Roland Peil ist auch ein gutes Stichwort, weil Benedikt und ich haben schon gesagt, den werden wir versuchen mal hier in einem weiteren Podcast irgendwie mit reinzukriegen. Weil, was hast du gesagt, der hat die größte Cowbell überhaupt?
Ja, der hat also so eine bayerische, ne, so eine Kuhglocke quasi. Ne, also die wird, ich sag mal so, 1,5 Meter Durchmesser hat die bestimmt. Also die ist schon riesengroß. Und da ist kein Metallklöppel da drin, sondern so ein Holzklöppel. So, ne? Also weil ich glaube, der Metallklöppel, das wäre dann zu laut.
Ja. Ja, der Roland hat so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann.
Ja.
Das ist echt Wahnsinn. Also bei manchen Gigs kam er dann auch an mit so ganz kleinem Besteck. Ne? Aber der kann halt eben auch das Große, das weiß ich. Ich habe ja irgendwie erst mal mit ihm gespielt, das war so 91 oder so. Und da hat er, das fand ich total irre, der brauchte fast mehr Platz als ich mit meinem Schlagzeug.
Ja.
Also damals schon, echt wahnsinnig viel Kram. Ist, glaube ich, auch, war dann, glaube ich, auch in Kuba. Ich weiß auch gar nicht, ob er in Afrika war, aber in Kuba war auf jeden Fall.
Ja.
Also auch viel rumgereist, ne? Dann auch immer Zeug mitgebracht. Ein anderer Kumpel von mir, der macht so Afro-Percussion. Martin Ziborg. Dem habe ich auch sehr viel gespielt früher. Das ist natürlich dann so ein bisschen anderes Zeug, aber der ist auch viel durch Afrika gereist und hat sich das wirklich alles geschnappt. Und das sind natürlich nochmal ganz andere Instrumente, ne? Wie du auch gerade gezeigt hast, ne? Die klingen ja irgendwie ganz anders.
Das ist so auch dreckig. Also wenn ich in diese Glocke, da habe ich auch, wenn ich da so reinpacke, da ist auch noch so ein bisschen afrikanische Erde drin.
Ja, die haben ja oft dann die Kombination auch, also ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt, Sangban, glaube ich, heißt das, ne? So verschiedene Trommeln. Na gut, Djembe kennt man ja auch, ne? Aber dann haben die teilweise an den Trommeln auch noch so Glöckchen dran, ne? Das gehört dann quasi immer. Gehört dann auch dazu. Teilweise.
Ja.
Oder so Rappelzeugs, alles Mögliche da.
Ne? Was ich auch ganz cool wäre, auf Kuba spielen die ja auch manchmal auf Pfannen. Das macht ja hier Daphnis Prieto, der Latin Jazz Drummer, auch, obwohl er das nicht müsste, aber wegen dem Sound, da hat er immer so eine Bratpfanne, ne? so eine Frying Pan da hängen. Oder auf Autofelgen, ne? Das ist ja auch so ein klassisches Ding. Diese Karnevalsmusik, die ist so, spielt auf so Felgen, ne? Das klingt dann auch, hat dann vielleicht auch so gerade diesen coolen Sound, klingt nicht zu perfekt, sondern ein paar Obertöne und so, ein bisschen Dreck ist ja ganz gut.
Ist auf jeden Fall ein weites Feld, ne? Vor allem, wenn man dann auch nochmal weiterguckt, was du gerade am Anfang meintest, also wenn man in den ostasiatischen Raum auch nochmal guckt, da gibt es ja auch unfassbar viele Arten von Glocken und Glockenspielen dann auch, die da in der traditionellen Musik benutzt werden, die nochmal in eine völlig andere Richtung gehen. Also balinesische Musik und so welche Sachen, das ist dann nochmal eine ganz eigene Welt. Aber das Besondere ist wahrscheinlich an den Glocken, dass es wirklich auch so eine ganz frühe Form ist, Musik zu machen. Auf eine Art und Weise, dass es auch irgendwie nicht nur eine Trommel ist, die irgendwie Rhythmus produziert, sondern zusätzlich dazu auch noch irgendwie einen Ton und eine andere Form von Klang erzeugt. Ne?
Ja, und davor halt, also GPS-Tracker für Tiger, für Tiere, ne? Die Tiger, also ja. So Ziegen, Ziegenkühe. Und so weiter.
Oder wenn man nicht weiß, wo der Schlagzeuger ist, ne?
Oh Gott, ich sehe den Erik schon wieder beim nächsten Konzert da sitzen.
Da müsste man sich dann aber mal umhängen, natürlich mit so einem Teil da drin, ne? Sonst bringt das ja nichts, ne? Oder man muss die ganze Zeit drauf spielen auf der Kuhglocke. Da wissen auch immer alle, wo der Schlagzeuger ist.
Oder es ist irgendwann keiner mehr da, das kann auch passieren.
Das kann auch passieren. Stimmt. Wenn man will, dass die Leute nach Hause gehen und will keine Zugabe mehr machen oder so, dann muss der Drummer einfach nur Kuhglocke spielen, glaube ich. Konsequent. Immer nur Viertel. Ganz laut über PA.
Ja, da gibt ja diesen SNL-Sketch, den kennt ihr ja auch, ne? Dieses More Cowbell.
Ja, ja, klar.
Das,
sehr gerne.
Das ist ja total viral gegangen damals, ne? Mhm. Das war noch vor dem Internet, aber ja, da haben ja alle Leute so T-Shirts auch, so Morg Kaubel und so, ne? Also schon sehr geil.
Und lustig ist ja, dass das Chad Smith quasi spielt, die Kaubel.
Das ist Chad Smith?
Nee.
Das ist der Komiker, der so
genau,
aus.
Ist, wie heißt der? Will Ferrell, glaube ich. Genau, und ich hatte das zuerst gar nicht erkannt, habe das dann darunter gelesen und dachte, ach, wie krass, das ist Chad Smith, der da spielt. Ja. Da hat er schon seine Affinität zu Schlagzeug irgendwie quasi kundgetan und nimmt das alles vorweg mit Chad Smith.
Wahnsinn.
Ja, vielleicht noch am Schluss, jetzt, obwohl wir haben schon einiges gesagt, ne? Erik hat schon gesagt, Spain von Chick Corea mit Steve Gadd am Schlagzeug, sonst irgendwelche Sachen, die man sich noch so anhören kann mit Cowbell?
Also ich finde, ich stehe sehr auf Robbie Amin, so was der damit macht. So, ne? Das ist halt so Latin Jazz, aber auch noch immer so ein bisschen funky dabei. Also der spielt sehr viel Cowbell, diese ganzen Fusion-Rumba-Sachen. So, ne? Robbie Amin kann man sich anhören. Hier mit Konrad Hörwig oder so. Der im Latin ja sowieso. Achso, und was mir noch eingefallen ist, auch so im Pop-Rock-Kontext, Livone Helm von The Band, ne? Der hat auch so eine Kuhglocke auf der Bassdrum. Und der spielt da manchmal so Fill-Ins da drauf. Und das finde ich hip. Also der macht da, der spielt einen normalen Schlagzeugruf und dann so ein Fill-In. Und dann baut er da so zwei Schläge irgendwie ein. Also es ist dann wie so ein Sticking und ja, irgendwie passt es. Aber das muss man schon, also wenn man das gut verpackt kriegt, das muss man schon sehr gut können und sehr geschmackvoll machen. Ne? Bei so einem Phil einfach in so einer Folk-Pop-Band quasi.
Also ich finde das fast wie bei so einem Trap-Set, ne? So ganz klassisch.
Genau, wahrscheinlich kommt das daher, ne? Weil am Trap-Set hast du das ja alles auch so neben Woodblocks und so. Ah.
Ja.
Ach, was mir auch noch einfällt.
Erik, ja.
Neben jetzt so klassischen Sachen, ne? So, oder Latin-Sachen, so Mosambik kann man natürlich auf der Cowbell spielen, aber Dennis Chambers fällt mir noch ein. Damals mit Scofield. Weiß jetzt die Nummer gerade nicht. Der hat auch einige Stücke, die mit untergebracht, die Cowbell.
Auch so eine Stücke. Super trockene wahrscheinlich, ne?
Ja, ja, genau. Dann diese Verdreher da drin, ne? Der hat ja dann viel so Grooves aus Handsätzen gemacht, ne? Und dann boom, boom, tack, da boom, bubukang, da boom, tack, da boom, bubukung, gatte, boom und so weiter. Und dann rechte Hand halt Cowbell und so. Und das.
Ja.
Weiß aber die Nummer gerade gar nicht. Ich habe jetzt eine so im Ohr, aber gut, auf jeden Fall.
Ja, was ich auch noch empfehlen kann in so einem Rock-Pop-Zusammenhang ist von Kings of Leon den Song Pony Up. Der ist. Ich glaube, weiß nicht, wie bekannt er ist. Da ist auch eine ganz schöne Cowbell-Figur, die so ein Rock-Groove, der ein Cowbell mit einem Tempel oder mit einem Woodblock ist, das da, glaube ich, kombiniert. Und das finde ich auch echt ganz cool gespielt. Das ist eine Figur, aber kann man sich auch mal anhören. Finde ich auch einfach schön zu hören in so einem klassischen Rock-Zusammenhang, wie man da vielleicht auch kreativ irgendwie so einen Groove machen kann.
Also was ich auch mal interessant fand, so in diesem Latin-Jazz-Kontext, da hat man dann da hatte ich in meiner Band dann so verschiedene Solisten, sagen wir mal Gitarre, Klavier und Trompete und so. Und Cowbell passt auch so ganz gut zur Trompete und so. Also weniger als zum Beispiel zum Klavier. Ne, das überschnitt sich dann manchmal so soundmäßig und Trompete.
Du meinst aber, also eine Trompete als Cowbell zu benutzen, oder?
Nee, als Begleitung dazu.
Aber die kann man wahrscheinlich dann auch so befestigen wie deine afrikanische Kaubel. Einfach auch in den Geigenständer reinstecken.
Den Trompeter an den Geigenständer. Okay.
Ja.
Ja, Wahnsinn.
Okay. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal aber Schluss hier mit dieser Cowbell-Folge. Es wird noch eine zweite Folge, hoffe ich. Dann vielleicht auch mit dem Roland Pall zusammen. Das wäre echt schön. Das würde mich sehr freuen. Da gäbe es noch eine Menge zu besprechen. Aber ansonsten würde ich gerne nochmal hier zum Üben auch auf das schöne System vom Benedikt verweisen. Wie ich immer sage, Tantami, aber das ist natürlich falsch. Ich fummel da immer irgendwie ein N noch mit rein. Ich weiß nicht, das kriege ich auch nicht mehr raus, Benedikt, das tut mir leid. Da gibt es auch eine Folge hier, eine Podcast-Folge zu, und das ist auch eine gute Möglichkeit, vielleicht da eigene Cowbell-Pattern und Cowbell-Sachen zu üben. Da kann ich auf jeden Fall drauf verweisen. Und ich mache auch noch einen Link unten in die Shownotes. Da kommt ihr dann direkt zu dem System von Benedikt. Benedikt, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären.
Ja, ich kann es ja mal kurz erklären. Es geht eigentlich bei dem System darum, dass man ein normales Pattern oder Fill-In nimmt, was man sowieso spielt, und das versucht auf der Cowbell umzusetzen.
Das war sehr schnell und sehr kurz erklärt. Ja. Und ansonsten, wenn man dann noch nicht genug hat, kann man natürlich auch zur Musikerakademie gehen vom Erik. Und da sich vielleicht noch... Das will. Auf jeden Fall sollte er das tun. Ja. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas kommentieren wollt von dem Quatsch, den wir hier geredet haben, mir einfach zu schreiben. Das geht ganz einfach unter felix@einfachschlagzeug.de. Könnt auch gerne auf meine Seite gehen. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr auch weitere Podcast-Folgen hören würdet. Und, das muss man immer sagen, hier das auch bei Spotify und iTunes und wo es geht, liked, damit noch mehr Leute in den Genuss kommen.
Oder auf YouTube auf die Glocke drücken, ne? Bei YouTube oben.
Ja, aber das erscheint ja hier gar nicht auf die Kabel. Ja, aber das ist ja gar nicht bei. Aber vielleicht gibt es da auch. Man kann, wenn man das abonniert, gibt es auch manchmal so eine Glocke. Auch da die Kaubel, ne? Ja, da haben wir es wieder. Da wird doch das ganze Ding jetzt rund. Meine Güte. So. Ich würde sagen, wir machen mal so langsam Schluss. Und ich würde mich freuen, wenn wir nochmal eine zweite Folge machen. Und was total besonders ist, ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist. Die erste Podcast-Folge, die war damals mit dem Erik, glaube ich, und mit dem Benedikt.
Tatsächlich.
Das war die erste Podcast-Folge mit euch beiden. Darum sage ich nochmal ganz, 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 ganz herzlichen Dank an euch beiden. Und ich sage jetzt schon mal bis bald und sage schon mal Tschüss. In dem Sinne.
Ich habe jetzt gerade keine zur Hand.
Oh Gott, jetzt packen hier alle ihre Kuhglocken aus.
Mein Trink.
Das mache ich mit.
Tschüss.
Tschüss zusammen. Vielen Dank.
Tschö.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.